Die frühreformatorische Bewegung ist geprägt durch die Entdeckung der Gemeinde als Grundstruktur gelebten Christseins. Dazu trägt einerseits die Besinnung auf den neutestamentlichen Begriff Ekklesia bei, andererseits die Einsicht in den evangeliumswidrigen Charakter des römischen Kirchenrechtssystems und seiner hierarchischen Struktur. Beides verbindet sich programmatisch in Luthers Adelsschrift von 1520, die mit dem Gedanken des allgemeinen Priestertums der Glaubenden die Einheitlichkeit des Christenstandes zur Devise einer durchgreifenden Reform macht. Luther konkretisiert seine Vorstellungen dann 1523 in der kleinen Schrift mit dem sprechenden Titel, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, die Lehre zu beurteilen und Lehre zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursache aus der Schrift. Der Titel sagt schon das Notwendigste. Die Kirche ist als christliche Versammlung im Blick, konstituiert nicht durch den Klerus und seine Institutionen, sondern durch die Predigt des Evangeliums. Daraus folgert Luther das Recht und die Pflicht der Zuhörenden zur Lehrbeurteilung. Und angesichts des papstkirchlichen Entzugs der Evangeliumspredigt auch das mit dem allgemeinen Priestertum gesetzte Notrecht zur Gemeindewahl der Lehrer und Prediger. Freilich, würden sich die Bischöfe dem Evangelium nicht länger verschließen, wäre ihre Berufungsvollmacht für Luther in Ordnung, wenn sie denn, Zitat, Wissen, Willen und Berufen der Gemeinde, Zitat Ende, einschließt, sich also in die Gemeinschaft der Glaubenden einordnet. Man mag fragen, ob dieses Zugeständnis an das Bischofsamt die ekklesiologische Grundeinsicht konsequent durchführt. Konsequenz war in Kirchenordnungsfragen Luthers Sache nicht. Er setzte auf pragmatische Regelungen und auf langsames Wachstum, mit der Folge freilich, dass faktisch Pfarramt und Laienobrigkeit zu den Konstanten der lutherischen Kirchenverfassung in Deutschland wurden. Anders Calvin eine Generation später, bei gleicher Definition des Kircheseins stellt er eine biblisch begründete Ämterstruktur ins Zentrum der Reformbemühungen. Die kirchlichen Ämter versteht er als Werkzeuge Christi, der allein die Kirche regiert und dazu eine Dienststruktur gesetzt hat. Unverkennbar hatte sich für Calvin die Reformkonstellation bereits verschoben. Es ging nicht mehr primär darum, der papstkirchlichen Hierarchie die Berufung aller Christen durch das Evangelium entgegenzusetzen. Vielmehr ging es nun um die kirchliche Konsolidierung des Erreichten und um die Abweisung einer obrigkeitlichen Vereinnahmung des Kirchenwesens, beides mit Hilfe eigener kirchlicher Ämter. Die Umsetzung von Calvins Ordnungsvorstellungen ist in Genf von Kompromissen mit der Stadtobrigkeit geprägt. Das Presbyteramt, dem wie in allen folgenden Ordnungen insbesondere die Aufgabe der Kirchenzucht anvertraut ist, wird von der Obrigkeit delegiert, sodass das Konsistorium, in dem Pastoren und Älteste zusammenwirken, ein zwar theoretisch rein kirchliches Organ, faktisch aber ein pastoral-obrigkeitliches Mischgebilde wird. Konsequenterweise fallen die geistlichen Aufgaben dann doch wieder den Pastoren zu. Auch anderwärts verbanden sich die Genfer Ansätze in unterschiedlicher Weise mit obrigkeitlichen Kirchenstrukturen, in Schottland ebenso wie zum Beispiel in der Kurpfalz oder in Nassau. Zu einer presbyterial-synodalen Ordnung formten sich Calvins Vorstellungen nicht in Genf, sondern in seiner französischen Heimat in Gestalt der Disziplin Ecclesiastique, der Ordnung der hugenottischen Untergrundkirche von 1559. Hier war es nötig und möglich, eine kirchliche Ordnung ohne Beteiligung der weltlichen Herrschaft zu entwerfen, da bekanntlich die französische Krone die Reformation nach Kräften zu unterdrücken bemüht war. Freilich waren auch die Hugenottengemeinden nicht ohne weltlichen Schutz, den des Adels, dessen politische Interessen sich mit der religiösen Neuorientierung verbanden. Bei der Überführung des städtischen Modells des aus Presbytern und Pastoren bestehenden Konsistoriums auf den Flächenstaat Frankreich entstand die von unten nach oben gebildete Struktur Konsistorium, Provinzialsynode, Generalsynode mit einer starken Position der Synoden. Im Konfliktfall ist jeweils die höhere Instanz zuständig und innerhalb dieser Grundstruktur einer presbyterial-synodalen Ordnung bleibt die Ordnung flexibel. Sie schließt, ich zitiere, die hier vorgelegten, die Ordnung betreffenden Artikel sind unter uns nicht in der Weise festgelegt, dass sie nicht, wenn der Nutzen der Kirche dies erfordert, geändert werden könnten. Aber es soll nicht in der Macht der Teilkirchen stehen, dies zu tun, ohne die Beratung und Zustimmung der Generalsynode. Zitat Ende. Dementsprechend ist die französische Kirchenordnung dann auch im Laufe eines Jahrhunderts von 28 weiteren Nationalsynoden bis zur letzten Fassung von 1660 unter Beibehaltung der Grundstruktur erheblich verändert worden. Aus einer kurzen Rahmenordnung wurde ein ins Einzelne gehendes Regelwerk. Auch inhaltlich änderten sich manche Vorschriften. Zum Beispiel wurden 1559 die Prediger von den Konsistorien, also den Presbyterien, gewählt, 1660 von den Kreis- oder von den Provinzialsynoden. In Deutschland konnte eine presbyterialsynodale Ordnung im 16. und 17. Jahrhundert nur von kleineren Gemeinschaften unter besonderen Lebensbedingungen praktiziert werden. Zu ihnen gehörten die niederländischen Flüchtlingsgemeinden am Niederrhein. Anfang November 1568 trafen sich Vertreter dieser Gemeinden informell in Wesel und formulierten in Anlehnung an Calvins Vorstellungen Grundpfeiler einer gemeinsamen presbyterialsynodalen Ordnung. Dabei fällt auf, wie deutlich diese stark von Vereinzelung bedrohten Gemeinden die kirchliche Verantwortungsgemeinschaft betonen. Bei der Wahl der Prediger wird zum Beispiel ausdrücklich ein Zusammenwirken von Konsistorium und Obrigkeit angestrebt, als Ideal wohlgemerkt. Als Interimslösung bis zur Befreiung der Niederlande wird das Wahlrecht bei der Klassensynode, wir würden sagen bei der Kreissynode, angesiedelt, mindestens aber der Beratung mehrerer Gemeinden übertragen. Von in Frankreich zu dieser Zeit auftretenden independentistischen Bestrebungen, die völlige Gemeindeautonomie postulierten, distanzierte sich der Weseler Konvent damit ausdrücklich. Seine Grundpfeiler sind drei Jahre später, im Oktober 1571, von der international beschickten Emder Synode aufgenommen worden, deren Regelung dann über die niederländischen Gemeinden hinaus auch in deutschen Gemeinden, besonders am Niederrhein, gewirkt haben. Auch in der Emder-Ordnung nimmt in dem vierstufigen Aufbau Ortsgemeinde, Klassis, Provinz, Nation die Klassis, also der Kirchenkreis, eine zentrale Stellung ein. Da die Provinzialsynode nur selten zusammentritt und keine kontinuierliche Kirchenleitung bildet, liegt die Aufsicht über die Ortsgemeinden bei den Klassenkonventen. Die Prediger werden zwar von den Gemeindekonsistorien, also den Presbyterien, gewählt, doch nur, Zitat, mit Urteil und Zustimmung der Klassis oder zweier oder dreier benachbarter Pastoren, Zitat Ende. Innerhalb einer makellosen presbyterialsynodalen Ordnung gilt also hier keineswegs ein uneingeschränktes Pfarrwahlrecht der Ortsgemeinde und es bestehen auch keine Bedenken hinsichtlich eines möglichen Übergewichts von Pastoren bei der Entscheidungsfindung. Die Einbindung der Ortsgemeinde in die regionale Gemeinschaft kommt auch in einer anderen Bestimmung der Emder-Ordnung zum Ausdruck, die ich Ihnen angesichts ihrer ebenso offenkundigen wie bedauerlichen Aktualität nicht vorenthalten will. Zitiere, ist die Armut einer Gemeinde so groß, dass sie den berufenen Prediger nicht ernähren kann, so soll die Klassis erwägen, ob nicht mehrere benachbarte Gemeinden miteinander verbunden werden können. Zitat Ende. Das löst noch nicht alle Probleme. Für die niederrheinisch-westfälischen Gebiete der Herzogtümer Jülichberg und Kleve sowie der Grafschaft Mark bildete die Duisburger Generalsynode von 1610 einen eigenen Synodalverband, der auch über die politische Spaltung des Jahres 1614 hinaus eine zumindest lockere Verbindung aufrechterhielt. Hier entstand in Deutschland singulär tatsächlich eine vom landesherrlichen Territorialismus weithin unabhängige kirchliche Ordnung presbyterialsynodalen Charakters, sowohl bei den Reformierten wie bei den Lutheranern. Auch dabei blieb allerdings dem Zusammenwirken mit der weltlichen Obrigkeit Tor und Tür geöffnet. Entstehung und Durchsetzung der kirchenrechtlichen Regelungen sind im Einzelnen verwickelt und unübersichtlich. Ich beschränke mich deswegen auf ganz weniges. Die reformierte jülichbergische Kirchenordnung von 1671 nie zweifelsfrei in Kraft getreten, aber in allen vier Territorien mehr oder weniger praktiziert, weist die Kirchenleitung den Presbyterien und Synoden zu. Die Obrigkeit sah das allerdings durchweg anders, sodass auch die rheinisch-westfälischen Reformierten und Lutheraner sich nicht ganz dem landesherrlichen Kirchenregiment zu entziehen vermochten. Die Staatsfreiheit konnte im pfälzisch-katholischen Jülichberg störungsfreier realisiert werden als im brandenburgisch-protestantischen Gebiet von Kleve und Mark. Insbesondere im Pfarrerwahlrecht zeigt sich die Verflechtung von Kirche und weltlichen Behörden. Neben den Ältesten und Predigern nehmen etwa in den Städten daran regelmäßig auch Magistratsbeamte als weitere Laienabgeordnete teil. Wo die Obrigkeit die Reformation selbst in die Hand nahm, wie in der Grafschaft Mörs, hatte eine presbyterialsynodale Ordnung auch am Niederrhein nur geringe Chancen. Ähnlich wie in den landesherrlich reformierten Gebieten der Pfälzer Kirchenordnung, die den Süden der späteren rheinischen Provinzialkirche geprägt hat. Auch war in der jülichbergischen Kirchenordnung die Frage der obrigkeitlichen Pfarrwahlbestätigung nicht geregelt. In der Verfassungswirklichkeit nahm der brandenburgische Kurfürst das Bestätigungsrecht wahr. Seit 1672 übte er auch für die Protestanten in Jülich und Berg die Funktion einer weltlichen Schutzmacht aus. Die presbyterialsynodale Ordnung hat am Niederrhein nicht einfach als Rechtsfaktum gewirkt, sondern vorrangig als Rechtsanspruch. Als Anspruch auf eine im Kern kirchliche Verfassungsgestalt, die auf der Gemeinde aufbauend eine einheitliche Leitung etabliert. Innerkirchlich wurden mit der jülichbergischen Kirchenordnung, ähnlich wie schon in der Emderordnung, die synodalen Instanzen gegenüber den Gemeinden gestärkt. Der Präses der Klassensynode oder Inspektor, nach unserer Sprachregelung also der Superintendent, übt ein ständiges Aufsichtsamt über die Gemeinden aus. Ich komme zu dritte Station, die Kirchenverfassungsbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Der monarchische Absolutismus in seiner aufgeklärten, namentlich in Preußen wirkmächtigen Gestalt, machte endgültig aus der weltlichen Obrigkeit des 16. und 17. Jahrhunderts mit dem komplizierten System wechselseitiger Rechte und Pflichten den modernen Staat, der nach dem Territorialprinzip die Rechtsverhältnisse ordnet und vereinheitlicht. Diese absolutistische politische Modernisierung wurde im Gefolge der Französischen Revolution ergänzt durch das Streben nach einer konstitutionellen Modernisierung, nach Teilhabe der Regierten an der Regierung. Bei diesem Streben kam in Deutschland der kirchlichen Ordnung geradezu eine Vorreiterrolle zu, denn nur im Bereich der Kirche existierten überhaupt Rechtstexte, die wie eingeschränkt auch immer neben einer obrigkeitlichen Regierungsgewalt Entscheidungsbefugnisse auf unterer und mittlerer Ebene festhielten. Daraus ergab sich eine vielgestaltige Wechselwirkung von politischem und kirchlichem Konstitutionalismus. Namentlich die presbyterialsynodale Ordnung wirkte als Modell für den politischen Liberalismus, und umgekehrt fand dieser Liberalismus im kirchlichen Bereich ein vergleichsweise ungefährliches Betätigungsfeld. Im Einsatz für eine Kirchenverfassung, in der die Rechte des Kirchenvolkes gegenüber der Kirchenregierung verbrieft werden sollten. Die gestufte Ämterordnung der überkommenen presbyterialsynodalen Ordnung wurde in diesem Zusammenhang neu gedeutet als effektive Repräsentanz der Gemeinde auf verschiedenen Ebenen. Es ist sicher richtig, dass damit eine neue Stufe der Politisierung der presbyterialsynodalen Ordnung einsetzte, die freilich schon vorher keine unpolitische Struktur gewesen war. Hatte sich seit Calvins Reformation eine presbyterialsynodale Ordnung stets gegen Ansprüche von Landesherren und Verwaltungen behaupten bzw. mit ihnen Kompromisse eingehen müssen, wurde nun das Gegenüber von Gemeinde gleich Regierten und Staat gleich Regierung zum Zentralmoment der Verfassungsgestaltung. An den Vorgängen in Preußen, die schließlich zur rheinisch-westfälischen Kirchenordnung von 1835 führten, lässt sich das eindrücklich verfolgen.